Liebe Gemeinde, wie gut, dass wir mit Jesus durch das Leben gehen können, dass er uns Orientierung gibt auf unserem Lebensweg inmitten von viel Unsicherheit und Verwirrung angesichts von vielen Wegen, Meinungen, Versuchungen. Das Leben ist sehr kompliziert und unübersichtlich geworden mit all seinen Möglichkeiten, mit den Entscheidungen, die wir immer wieder treffen sollen oder müssen, auch mit den Ängsten bei diesen Entscheidungen Fehler zu machen. Habt ihr schon mal was gehört von dem Begriff FOMO? FOMO ist eine Abkürzung, steht für einen englischen Begriff Fear of Missing Out, was so viel bedeutet, die Angst davor, etwas zu verpassen. Das wird Sabine vielleicht besser wissen. Ich glaube, es gibt sogar eine Diskussion darüber, ob das ein Krankheitsbild werden soll oder vielleicht schon ist. Beschreibt das Phänomen, dass Menschen quasi immer mehr unfähig werden, Entscheidungen zu treffen, weil sie überlegen, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe und danach kommt eine bessere Möglichkeit, dann verpasse ich das Bessere. Ja? Und dann warten sie mit der Entscheidung, weil vielleicht kommt ja noch eine bessere Gelegenheit. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt, der dazu gehört, ist der Umgang mit Social Media, also mit den sozialen Medien. Die Angst davor, ich verpasse etwas, wenn ich nicht ständig auf das olle Handy gucke und Instagram und WhatsApp und Telegram und was ist da alles. Ich könnte ja was verpassen und plötzlich bin ich nicht mehr up to date, weiß nicht, was in meiner Gruppe los ist. The fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Es gehört für mich auch zum Thema Komplexität und Überforderung. Dazu auch noch die ganze Flut von verstörenden weltpolitischen Ereignissen. Ich habe dieser Tage wieder eine Diskussion verfolgt über das Für und Wider der Waffenlieferungen in die Ukraine. Ich hatte den Eindruck, egal wie die Regierenden entscheiden, das Töten geht weiter, die Kriegsverbrechen gehen weiter, Menschen laden schreckliche Schuld auf sich. Es ist ein Dilemma, ein Konflikt, aus dem es keine einfache, eindeutig richtige Antwort gibt. Ich kenne diese Antwort jedenfalls nicht. Ein weiteres Beispiel für große Verunsicherung von der weltpolitischen Bühne. Das gibt es eben nicht nur im Großen, sondern das gibt es ja auch im Kleinen, in unserem persönlichen Leben. Manchmal eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, egal wie ich mich entscheide, es erwarten mich negative Folgen. Ich lade möglicherweise Schuld auf mich. Und auch der Versuch, keine Entscheidung zu treffen, hilft nicht wirklich weiter, eine Situation auszusitzen. Hilft nicht. Wem können wir in all dem vertrauen? An wen können wir uns halten, wenn unser Leben unübersichtlich geworden ist, wenn wir überfordert sind, den Weg nicht wissen? Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen den einen Namen, den einen Herrn, den einen, der allein vertrauenswürdig ist. Jesus, Jesus allein. Meiner Predigt möchte ich mit euch nachdenken über eine Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. In dieser Begegnung und in dem Gespräch geht es um das Verhältnis von Herrschen und Dienen. Ich lese euch den Text vor, steht im Markus-Evangelium Kapitel 10, Verse 35 bis 45. Manche kennen noch das grüne Büchlein hier, ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus heran und sagten ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten ihm: Lass uns rechts und links neben dir setzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten ihm: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen, und die Machthaber missbrauchen ihre Macht, aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Liebe Gemeinde, beim Lesen dieses Textes melden sich bei mir ganz unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite muss ich schmunzeln darüber, dass es bei den Jüngern Jesu, bei seinen Nachfolgern offensichtlich menschelt. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Wir kennen das auch aus unseren Erfahrungen mit den Gemeinden, die wir kennengelernt haben, auch aus unserer Gemeinde hier. Wir sind nicht immer so gesinnt wie Jesus. Wir haben nicht dieselbe Denkweise, dieselbe Haltung wie Jesus, jedenfalls nicht immer. Wir tragen unsere menschlichen Unarten mit uns herum. Es beginnt schon in den Kindertagen und es hört nicht auf bis ins hohe Alter hinein. Unser Beispiel heute im Text: der Ehrgeiz, das Geltungsbedürfnis. Will etwas aus mir machen, ich will jemand sein, ich will mich selbst verwirklichen. Und das ist ja auch erstmal eine gute, wichtige Sache. Menschen wollen etwas anpacken, wollen wachsen. Kinder wollen groß werden, wollen Dinge alleine machen. Wir Eltern, Großeltern unterstützen sie dabei. Lebe deine Träume, mach etwas aus dir. Und so lernen wir von klein auf, ich zu sagen: Ich möchte jemand sein, ich möchte mich selbst verwirklichen. Bei den Jüngern geht es auch um das Geltungsbedürfnis, um darum, sich selber zu verwirklichen. Da suchen 2 von ihnen groß rauszukommen: Erfülle uns die Bitte, lass uns in deinem Reich neben dir sitzen, sagen sie zu Jesus. Also soll heißen, wir wollen mit dir herrschen. Ja, es menschelt. Und irgendwie ist es zum Schmunzeln. Es wirkt so, als sind sich die Jünger eigentlich der Dreistigkeit, der Frechheit ihrer Bitte bewusst. Sie bitten ihn um die Erfüllung der Bitte, so wie Kinder das manchmal machen: Papa, Mama, gibst du mir? Aber sie sagen nicht gleich, worum es geht. Sie wollen erstmal das Ja haben. Und dann rücken sie mit der Sprache raus, nachdem Jesus nachfragt. Diese offensichtliche Anmaßung hat etwas Lächerliches, so wie manchmal der allzu erkennbare Ehrgeiz, das allzu große Geltungsbedürfnis von Menschen etwas Lächerliches an sich haben. Aber eben dieses Geltungsbedürfnis, dieser Ehrgeiz kann auch etwas sehr Belastendes sein. Und das ist so meine zweite Reaktion auf diese Jesus-Geschichte. Bist du schon mal einem Menschen begegnet, der so voll von Ehrgeiz und Geltungsbedürfnis ist? Einem, der von Ehrgeiz zerfressen ist, womöglich über Leichen geht für sein Geltungsbedürfnis? Das ist ein gefährlicher, ein zerstörerischer Weg. Und darum nimmt Jesus die Bitte der Jünger nicht auf die leichte Schulter. Die Sache mit dem Geltungsbedürfnis ist keine Bagatelle. Jesus weiß, dass das große Ich des Menschen den Menschen von Gott wegzieht. Dass ich der Mittelpunkt meines Lebens bin, dass es in erster Linie immer um mich geht, um meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Leidenschaften. Und Jesus, der konfrontiert seine Jünger mit der Aufforderung, wer mir nachfolgen will, der... Was sagt Jesus? Wer mir nachfolgen will, der sagt noch was vorher, ja? Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja. Das ist revolutionär. Ein Ausleger, habe ich nachgelesen, stellt an dieser Stelle im Text die Frage, ist Jesus ein Revolutionär? Und ich würde sagen, ja, er ist ein Revolutionär. Ich will euch mal an etwas erinnern, was ich, glaube ich, hier in der Predigt vor langer Zeit schon mal erzählt habe. Bei der Bewegung von Planeten, da gibt es zwei Fachbegriffe. Gibt sicherlich noch viel mehr, aber ich kenne diese zwei. Der erste Begriff ist der der Rotation. Das ist das, was die Erde einmal am Tag macht. Innerhalb von 24 Stunden dreht sie sich einmal um sich selbst. Nennt man Rotation. Und dann gibt es aber auch noch Revolution. Und damit ist gemeint, dass die Erde, zum Beispiel die Erde, um ein Zentralgestirn kreist. Die Erde macht es einmal im Jahr, dass sie um die Sonne kreist. Das nennt man Revolution. Und ich finde, das ist ein guter Begriff oder ein gutes Bild dafür, worum es geht bei Revolution im Sinne Jesus. Jesus will nicht, dass wir rotieren, dass wir uns immer nur um uns selber drehen, sondern dass wir revolutionär leben, dass wir um eine Mitte, um das Zentrum kreisen in unserem Leben. Und das sind eben nicht wir selbst, sondern das ist Gott, er allein. Es geht also um die Grundsatzentscheidung, folge ich mir selbst, meinen Wünschen, meinen Begierden oder folge ich Jesus nach? Ich sage dasselbe nochmal aus einem anderen Blickwinkel heraus. Wir alle wünschen uns ein Leben ohne Leiden. Nur, liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Illusion. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Es gibt niemanden, der nicht leidet. Die grundlegende, lebensentscheidende Frage lautet, leide ich um meiner selbst willen, meiner Wünsche, meiner Begierden willen oder leide ich um Jesu willen, um seiner Sache willen? Ich kann aufgrund meiner Lebenserfahrung nur sagen, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mit meinem Leiden nicht allein bin. Und dass ich weiß, ich brauche mein Leid nicht allein zu tragen, sondern Jesus ist an meiner Seite, er trägt mein Leiden mit, er begleitet mich, den guten und auch in den schweren Tagen, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. So sagt es der Psalm 23. Mit Jesus leben, mit Jesus leiden, wenn es von uns gefordert sein sollte, glaube, das ist etwas, was wir nicht von uns aus können. Mein Ich hinten anzustellen, das kann ich nicht aus eigener Kraft. Es kann nur gelingen, wenn ich eben nicht mehr mein eigener Herr bin, sondern wenn Jesus mein Herr ist, wenn ich ihn bitte, mein Herr zu sein. Zurück zu unserer Geschichte. Die Jünger sagen zu Jesus, wir wollen in die Champions League. Wir wollen ganz oben mitspielen. Wir wollen herrschen an deiner Seite. Jesus schimpft sie dafür nicht aus. Stattdessen spricht Jesus vom Leiden, vom Kelch des Leidens, von der Taufe in den Tod. Die naiven Jünger, die ganz unbefangen gegenüber Jesus zugeben, dass sie mächtig sein wollen, dass sie herrschen wollen. Ich glaube, sie verstehen gar nichts, was Jesus ihnen da versucht gerade zu sagen. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und sie sagen ganz naiv, ja, wir können das. Ohne zu wissen, was ihre Antwort bedeutet. Für die Jünger spricht, finde ich, dass sie Jesus gegenüber ihre geheimen Wünsche aussprechen. Immerhin, sie stellen sich damit bloß, glaube nicht nur sich selbst, sondern auch uns, das Sagen zu haben, die Versuchung, Macht auszuüben, über andere für die eigenen Zwecke einzuspannen. Aber das ist den allermeisten Menschen vertraut. Jesus entzaubert dieses Verlangen nach Macht, nach Herrschaft. Wer mächtig unter euch sein will, wer groß unter euch sein will, der soll den anderen dienen, der soll der Sklave sein von allen, so sagt es Jesus seinen Jüngern. Das fällt uns Menschen schwer. Es ist eine Revolution. Ich habe einen Spruch von Erich Fried gefunden, der mir in dem Zusammenhang wichtig ist, der das nochmal so ein bisschen erläutert, wie schwer uns das fällt. Zu den Steinen hat einer gesagt, werdet menschlich. Und die Steine haben geantwortet, wir sind noch nicht hart genug. Ihr wisst, sagt Jesus, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Im Krieg gegen die Ukraine, wie auch in den anderen Kriegen im Jemen, in Syrien, es wird uns überdeutlich vor Augen geführt, die Mächtigen wollen herrschen, die Ich-Linge, wie sie ein Soziologe nennt, die, die immer Ich sagen, ich will das Sagen haben. Bei euch darf das nicht so sein, sagt Jesus. Stattdessen seid Diener. Diener sein heißt für andere da sein. Wach zu sein für diejenigen, die keinen Menschen haben, für die, die allein sind, die krank sind, die böse geworden sind, ja, selbst für die Resignierten, für die, die in ihrem Machtwillen vereinsamt sind. Vergleiche mit anderen, wer der Bessere sei, der Stärkere gelten nicht mehr. Im Dienst für die anderen legen wir auch die fromme Entrüstung über die Unmoral des anderen ab. Ein Diener trägt und erträgt, er baut Brücken, wo andere Mauern aufbauen. Der Dienst für andere öffnet uns die Augen. Der Dienst für andere lehrt uns, mit den Augen Jesu zu sehen. Wir sehen die Menschen neu, auch die, mit denen wir täglich zusammenleben, die, die neben uns wohnen, die mit uns arbeiten, auch die Menschen, die uns besonders nahe sind, Ehepartner, Kinder, Eltern. Sie alle warten auf den Blick eines Menschen, der ihnen in Liebe entgegenkommt. Und wir selber warten ja auch darauf. Wenn ich auf diese Weise die Sache Jesu mit dem Dienersein für uns ausformuliere, dann wird mir ein bisschen bange, dann wird mir ein bisschen Angst, dass das alles zu große, zu schwere Worte für uns werden. Legt uns Jesus da nicht eine Last auf, die wir gar nicht tragen können? Sind wir damit nicht restlos überfordert? In der Tat, ich glaube, wir sind damit überfordert, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Dieser Weg macht nur Sinn und er macht nur Freude, wenn wir dabei auf den Menschensohn, auf Jesus schauen, der von sich sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Er selbst ist der Herr, der sich nicht bedienen lässt, sondern seinen Leuten dient. Er hat es getan in seinem Leben. Er hat seinen Jüngern sogar die Füße gewaschen. Das war der Dienst des niedrigsten Sklaven im Haus. Jesus dient durch sein Leben und noch mehr dient er durch sein Sterben am Kreuz. Er gibt sein Leben als Lösegeld für die vielen Menschen. Der Herr Jesus setzt sich mit allem, was er ist und hat, für die Gemeinde, für die Menschen ein, und zwar so, dass er sich selbst dabei aufgibt, aufopfert. Mit diesem Einsatz tritt er für uns vor den Vater. Das ist sein Priestertum, das ist sein Dienst. Dieser Dienst Jesu ist deshalb so wichtig, weil es bei uns nicht nur um eine Veränderung unseres Wollens und unseres Tuns geht, sondern weil wir Befreiung brauchen. Wir brauchen Befreiung, weil wir unsere Beziehung zu Gott verspielt, verloren haben und weil wir den Weg zu Gott allein nicht zurückfinden. Für uns, die wir es mit Gott verdorben haben, zahlt Jesus mit seiner eigenen Verlorenheit. Unsere Lage vor Gott zu verharmlosen, ist keine Lösung. Wir alle sind schuldig geworden, sagt Paulus einmal. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und Gott zu jemandem zu machen, der sich einfach so notgedrungen damit abfindet, dass er ignoriert wird, dass er verlacht wird, verachtet, beleidigt, abgewiesen. Es wäre ein großer Irrtum, ein fataler Fehler. Wie ernst die Sache zwischen Gott und uns steht und wie groß sein Entgegenkommen, seine Liebe ist, erkennen wir im Sterben Jesu für uns. Weil er für unsere Befreiung das Lösegeld gezahlt hat, ist der Weg zurück zu Gott offen. Und wir können mit ihm, vor ihm, durch ihn leben. Liebe Gemeinde, die Gottlosigkeit des Menschen und das Herrschen von Menschen über Menschen, dieses unselige, gottlose Spiel von Herrschen und Unterdrücken, das ist alles Kennzeichen einer alten, einer vergehenden Welt. Dass die Herrscher der Völker die Menschen unterdrücken und dass die Machthaber ihre Macht missbrauchen, das ist etwas, was bei Gott keine Zukunft hat. Der Theologe Kurt Marti sagt es so: Die vollendete Herrschaft Gottes wird so radikal anders sein, dass Jesus, als er nach den Ehrenplätzen gefragt wird, nicht einmal Auskunft darüber geben kann, wie das denn mit den Ehrenplätzen sein wird, wem sie zufallen, ob sie überhaupt jemandem zufallen. Wird es überhaupt Ehrenplätze geben, um darauf zu sitzen? Vielleicht wird man in der Herrlichkeit nicht so sehr thronen und sitzen als laufen, springen, hüpfen, tanzen. Auf alle Fälle ist Sitzen nicht die für einen Diener typische Haltung. Die Herrschaft Gottes ist auf alle Fälle eine Ordnung, in der das Dienen herrscht. Und als Zeugen dieser Gottesherrschaft ist es uns aufgetragen, diesen Lebensstil schon jetzt einzuüben und zu lernen. mitten in einer Welt, in der das Dienen nicht eben populär und beliebt ist. Doch hat nur Dienen Zukunft? Ja, Dienen ist die Zukunft Gottes. Alles andere ist Kennzeichen einer vergehenden, einer alten Welt. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen Menschen. Amen.